Herzlich willkommen zu Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Führen Sie so, dass Ihre eigenen Männer Ihnen nicht in den Rücken schießen. Dieses Zitat eines Bundeswehroffiziers kennt jeder, der meine Vorträge schon mal gehört hat. Es ist die schnellste Führungskräfteschulung Deutschlands, denn sie bringt Führung auf den Punkt. Es geht weder um Titel noch um Macht oder Kontrolle. Es geht um Vertrauen. Ich war selbst nie bei der Bundeswehr, mein heutiger Gast jedoch schon. Ich begrüße Michael Röben. Herzlich willkommen.
Ah, hallo Christian. Ja, ich hoffe, dass du es für den Rest auch in Ordnung an der Stelle. Insofern freue ich mich, dass ich heute Gast sein darf. Ja, so ein paar Tage bin ich tatsächlich bei der Bundeswehr gewesen. Urmelige 12 Jahre.
Du hattest es mir geschrieben, du bist Feldjäger gewesen, Einsätze in Afghanistan und im Kosovo.
Ja.
Du bist Unternehmer, du hast mehrere Ausbildungen absolviert, du bist alleinerziehender Vater. Erzähl gerne noch ein bisschen was über dich. Wen habe ich heute hier? Was machst du? Was treibt dich an?
Oh, ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wie viele Jahre möchten wir am Stück dem Monolog zuhören? Ich glaube, ich will weder deine Zuhörerschaft noch vielleicht auch mögliche Menschen, die mich dann vielleicht oder und uns dann nochmal kennenlernen, als Ersthörer nicht gleich vergraulen. Insofern will ich es kurz und bündig machen zu mir als Person. Ich bin 45 mittlerweile. Ich habe mich auch erschrocken im Juni, als das da drauf stand. Ja, ich bin tatsächlich alleinerziehender Papa von 2 Kindern und bin an der Stelle auch Unternehmer, wie du richtigerweise sagst. Ich habe 12 Jahre von 2001 bis 2013 gedient. Das kam aber nicht, dass ich sag mal, mit Hurra und wehenden Fahnen zur Bundeswehr gerannt bin, sondern 2001 gab es noch den Grundwehrdienst, wo wir heute drüber sprechen, der ja wieder im Dialog ist, wo die Reaktivierung wieder da ist, wo auch viel Unklarheiten herrschen. Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Tage her, dass es den nicht mehr gibt. Insofern ist das nachvollziehbar. Und war tatsächlich 10,5 von 12 Jahren als Feldjäger aktiv und bin dann so in den Einsätzen, wie du es gerade beschrieben hast, unterwegs gewesen. Aber ich habe auch viele andere witzige Dinge getan. Ich habe nach meiner aktiven Dienstzeit habe ich meine Fachhochschulreife nachgeholt, ein Studium nachgeholt und beides erfolgreich abgeschlossen und bin dann praktisch von da aus dann meine Wege weitergegangen, habe mich fortgebildet im Bereich IT. Wir sprachen gerade über Hackerangriffe im Vorgespräch, habe mich also im Bereich IT SCM, also IT Service Continuity Management, wie es so schön heißt, etwas fortgebildet. Und bin jetzt mittlerweile seit über 2 Jahren, eigentlich sind es 4, wenn man es ganz genau nimmt, selbstständiger Unternehmer. Habe seit 2 Jahren aber eine neue Firma, die ich restrukturiert habe. Alte Elemente aus meiner vorigen Firma, die ich komplett gerade umgebaut habe, überführt in die neue Firma. So dass, wenn man präzise ist, ich 2 Unternehmen habe. Ich habe mal mit einem leider mittlerweile verstorbenen Freund ein Buch geschrieben aus dem Bereich Belletristik, weil wir einfach Bock hatten, zusammen was zu machen und ein Buch zu schreiben. Das habe ich auch erfolgreich veröffentlicht. Nein, ich stehe nicht auf der Spiegel TV Bestseller Raketenliste. Es tut mir leid, weil ich habe das ganz alleine gemacht und auch verkauft und keine Agentur beauftragt. Aber ich hatte auf Schreibenlust. Ich habe immer noch auf Schreibenlust. Habe mir auch für dieses Jahr Winter ein neues Buch wieder als Projekt beziehungsweise die Fortsetzung als Projekt aufgeschrieben und werde mich da sehr intensiv mit widmen. Und ja, habe eigentlich immer eine große, große Herausforderung bei mir. Ich bin schrecklich neugierig auf das, was da so in der Welt passiert und was so um mich herum passiert und folge der Neugierde und hoffe, dass ich dadurch dafür sorgen kann, dass mir eben keiner in den Rücken schießt, wenn ich was will.
Ich finde das interessant, wenn Menschen offen sind für neue Dinge. Ich meine, wir leben in absolut schnelllebigen Zeiten. Es wandelt sich, wenn man vor 5 Jahren gesagt hätte, wo KI heute steht. Die meisten hätten es nicht geglaubt. Ich habe eben noch eine Diskussion gehabt, da ging es um selbstfahrende Autos und selbstfahrende LKWs. Ich sage, das Ganze kommt. Ich weiß lediglich noch nicht wann. Ich bin zudem davon überzeugt, dass die Menschen, die offen sind für diese Veränderungen und diese mitgestalten. Es geht nicht darum, ob uns der Wandel gefällt, das ist irrelevant. Es geht auch nicht mehr darum, ob wir ihn aufgehalten bekommen, das schaffen wir nicht. Es geht nur noch darum, gestalten wir ihn mit oder lassen wir uns davon überrollen.
Korrekt.
Und ich bin davon überzeugt, die, die den Wandel aktiv mitgestalten und anpacken, die werden auch in 10 Jahren noch arbeiten können und die werden sich auf was aufbauen können.
Ja, ich sag mal, also ich hatte diese Diskussion spannenderweise vor kurzem auch in einem anderen Umfeld. Und da sagte man mir, ja, man könne ja nicht auf Lkw-Fahrer und Co. verzichten. Die schlichte und ergreifende Antwort lautet technisch doch. Punkt. Es gibt mein Paradebeispiel, es gibt in Australien ein Unternehmen, die haben, also es ist eine Mine, ein abgeschlossener Bereich ohne Person, das muss man fairerweise an dieser Stelle dazu sagen. Und in Australien haben die ja diese Roadtrains und die haben ungefähr 320 Tonnen Bruchmaterial aus dieser Mine heraus, was die zwischen der Mine und dem Hafen des Unternehmens hin und her pendeln, über mehrere Kilometer ohne Sicherheitsfahrer. Fahren die damit von A nach B bei 320 Tonnen auf Achse? Also technisch geht das. Man muss aber auch hier etwas dazu sagen: Europa ist im Regelfall feuchter als Australien in den Durchschnittswerten. Das heißt also, die Belastung ans Material, Feuchtigkeit, Sensortechnik, Regen etc. ist immer natürlich immer was anderes als in Australien. Ja, das ist richtig. Aber wir sehen in den USA und an anderen Standorten, dass diese kleinen Botenroboter die ersten unterwegs sind. Das heißt, die Gewerke, Pizzalieferdienste sind hier schon unter Druck. Das ist schon da. Zeitungslieferung, was auch immer, you name it. Also alles, was rund um das Thema Lieferung, Belieferung, Lagerhaltung und Co. Diese Gewerke sind technisch und ich sage auch bewusst technisch bereits mit Lösungen besetzt. Und sie sind eben halt auch schon so stark besetzt, dass, wenn wir den Blick weiter werfen, wir mit dem Figure bei BMW, also Figure geschrieben, seit Juli 2025 bereits erfolgreiche Tests laufen haben in der Automobilindustrie. Die Leiterin des Marketing von VW hat jetzt kürzlich gesagt, dass man diese Systematik auch mit übernehmen wird. Welcher Hersteller es wird, weiß ich nicht. Um die einfachen und schlichten Aufgaben, wie sie es so lapidar nebenbei formulierte, den Mitarbeitenden das nicht mehr zumuten zu müssen. Die Klarheit und Wahrheit sieht da ein bisschen anders aus. Xiaomi in China macht es uns vor. Und da bin ich bei dir. Es ist keine Fragestellung mehr, ob. Es ist eine Frage, ob wir gestaltendes Element sind, ob wir Teilnehmer sind oder Teilhabende sind oder ob wir einfach nur die sind, die das Ergebnis konstatieren müssen und sagen müssen, jupp, ist jetzt so, gucken wir mal, was draus wird.
Ich sage ganz ehrlich, ich sehe als Wirtschaftsstandort Deutschland gerade, dass wir uns davon überrollen lassen. Wir haben die Diskussion, dass wir laut unserem Bundeskanzler angeblich alle zu wenig arbeiten und wir mehr arbeiten sollen. Und das große Problem, was ich aktuell noch sehe, ist, dass wir Anwesenheit mit Produktivität gleichsetzen. Das mag auch in manchen Bereichen noch funktionieren, das möchte ich gar nicht abschreiben. Ich arbeite selber in so einem Bereich, wo Anwesenheit noch mit Produktivität gleichgesetzt ist. Wobei natürlich inzwischen immer mehr Bereiche kommen, wo nur noch das Endergebnis zählt. Und ich bin davon überzeugt, das ist der nächste Punkt, die klassische 40-Stunden-Woche wird verschwinden, wenn nur noch das Ergebnis zählt und nicht mehr die Zeit, die ich investiere. Weshalb ich momentan, und das mal wieder mein Appell an die Politik, wir ein Umdenken brauchen. Allerdings machen wir eher so, das haben wir die letzten Jahre auch nicht gebraucht, also werden wir das in Zukunft auch nicht machen und wir halten an dem fest, was wir bisher gemacht haben. Finde ich grenzwertig, da wir irgendwann überrollt werden. Wir haben es an den Photovoltaikmodulen gesehen, wir haben sie entwickelt, wir waren zu fein, uns zu fein, sie zu bauen. Das können die Chinesen mittlerweile ohne uns. Automobilindustrie in Deutschland brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Unterhalte ich mit Mitarbeitern von Porsche, da bekommst du das kalte Grausen. VW, Mercedes etc., egal wer. Das heißt, es wird nicht leichter. Ich sehe allerdings die Bereitschaft für eine Richtungsänderung noch nicht.
Ich sag mal, der Deutsche hat ein liebevolles Problem. Er lernt erst, wenn das Brett vorm Kopf ihm da einmal vorgehauen wird. Und das ist eben halt eine Sache, wir lernen durch Schmerz. Wir lernen nicht durch Prävention oder weniger durch Prävention. Auch das ändert sich in vielen Unternehmen. Das darf man nicht missverstehen. Über ganz viele Branchen haben wir ganz viele kluge Köpfe, ganz viele neugierige Menschen. Ganz viele Leute, die sagen, nee, ich möchte mich bitte jetzt nicht mit diesem berühmten Brett vorm Kopf tadeln lassen, sondern ich möchte was tun und möchte mich bewegen. Und die haben ganz, ganz viel schon getan, gemacht in den Unternehmen und für Bewegung gesorgt. Aber wir haben noch etwas, wie soll ich sagen, etwas Bereiche, wo die Grand Dame noch herrscht und altes Denken. Und ich sage mal, diese Forderung, sie müssen mehr arbeiten, sie müssen mehr arbeiten, ja, die ist so alt wie die Politik selbst. Ich sage mal, die kann man von Reden von 1967 abschreiben. Diese Forderung, die der Kanzler also an dieser Stelle aufstellt, ist alles nur nicht neu. Und insofern ist die Frage, wenn ich doch über Jahrzehnte die Forderung nach mehr Arbeitszeit aufrechterhalte und ich feststelle, dass ich immer noch nicht hinkomme, ist dann vielleicht, was du auch völlig richtig anfragst und auch zu aufrufst, ist nicht vielleicht das Umdenken so langsam der Zeitpunkt, anstatt die ewig gestrigen Forderungen von vor 20, 30 Jahren aufzustellen.
Da bin ich bei dir, zumal wenn wir uns diese ganzen Kreativberufe ansehen. Ich meine damit jetzt nicht nur Autoren etc., ich meine auch alles irgendwo, was Startups etc. angeht. Da kann ich es nicht nur an Output messen, da kann ich es nicht nur an Zeit messen, das funktioniert nicht. Wenn ich neue Wege gehe, kann ich nicht nur die Zeit als Grundlage nehmen. Da sehe ich dann das nächste Problem, dass wir sehr, ich sag mal, arbeitgeberunfreundlich sind. Wir machen es Gründern immer schwerer. Es gibt momentan die Diskussion über sofort in die Rente einzahlen, sobald ich mich selbstständig mache, wo ich davon überzeugt bin, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sich nicht selbstständig machen, schlicht und ergreifend, weil sie das Geld am Anfang nicht haben. Ich weiß nicht, wo diese Innovationsbremsen herkommen, dass wir den Menschen, die was bewegen wollen, Steine in den Weg legen. Wir sehen Unternehmer als grundsätzlich Verbrecher an, die nur Geld eintreiben wollen, die den Staat hinters Licht führen wollen, die Mitarbeiter ausbeuten. Und wir kennen beide genug Gegenbeispiele, wo das definitiv nicht der Fall ist. Ich kenne mehr ehrliche Arbeitgeber als unehrliche. Ich weiß nicht, wo dieses Misstrauen herkommt.
Ich will es mal wie folgt sagen. Also ich treibe mich jetzt seit jüngster Vergangenheit auch in der Politik rum, weil ich einfach versuche, Prozesse verstehen durch Erleben. Wie soll ich es formulieren, dass es nicht in den falschen Hals bekommt? Wenn du einen Verwaltungsbeamten hast oder eine Beamtin, deren Aufgabe ist, Dinge zu verwalten, so wird sie das mit dieser Brille, die sich da Verwaltung nennt, auch betrachten. Ein Unternehmer verwaltet per se nicht. Es ist nicht sein Job, Hab und Gut zu verwalten. Es ist sein Job, zu unternehmen, zu tun, zu machen, sich reinzuhängen, sich zu engagieren. Und ob nun mit oder ohne Team, immer das bestmögliche Ergebnis für den Monat, Schrägstrich für das Jahr herauszuarbeiten. Wenn aber unsere Unternehmen in Deutschland alleine drei volle Kalendertage, also Werktage, damit zubringen müssen, verwaltungstechnische Herausforderungen zu meistern und das jeden Monat, dann können wir uns nicht hinsetzen und uns wundern, dass doch bitte unsere Unternehmen innovativer sind, wir eine Stunde mehr arbeiten oder sonst was tun, sondern das stimmt was im Kern nicht. Dass ein Staat eine gewisse Form der Verwaltung braucht, ich glaube, darüber muss niemand schimpfen, auch niemand sprechen. Die Klarheit und Wahrheit ist aber an dieser Stelle, dass Unternehmer und Unternehmerinnen auch da eine Entlastung brauchen und wir dürfen tunlichst mal in dem Bereich schauen. Gibt es dazu eine Lösung? Wie sieht diese aus? Und gibt es auch Dokumente, die der Verwaltung zur Verwaltung der Verwaltung dienen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, um diese Zuarbeit an der Stelle zu leisten? Und ist es möglich, den Voraussetzungen und Herausforderungen, die Verwaltung hat, die ja nicht nur deutsch sind, sie sind ja mittlerweile schon europäisch zu benennen, die sie umzusetzen haben, also sie stehen ja auch in einem Zwangsverhältnis, da zu gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, dass sowohl die Mitarbeitenden aus den Verwaltungen heraus ihren Auftrag erfüllen können, als auch den Unternehmenden es einfacher gemacht wird, den Zugang zu dieser Rechtserfüllung schneller und effektiver herbeizuführen. Und zu deinem zweiten Punkt, die Kassen, die Norbert Blüm einmal so schön sagte, die Rente ist sicher, und ich glaube, das wird man ihm noch sehr viele Jahrzehnte über seinen Tod hinaus weiter hinterherhängen, dessen er sich auch bewusst war und was er ja später zurücknahm, sind an der Stelle auch kein Versagen des Rentensystems an sich richtig ist. Und dann möchte ich auch schließen, wir haben ein Problem mit der Geburtenrate in Deutschland, weil wir 1,35 Kinder pro Familie haben. Das ist elementar schlecht und wir sinken, glaube ich, gerade auf 1,32 im Schnitt ab. Da bin ich schon mit zwei Kindern derjenige, der das Pendel nach oben jagt. Und das ist schwer. Und so viel kann ich sagen, auch da brennt es an allen Ecken und Kanten. Es fehlt an Angeboten, es fehlt an Alternativen und es fehlt an Antworten und an Lösungen.
Was eine Lösung wäre, überhaupt Allgemeinpolitik, wäre bei mir, dass wir entsprechende Stellen im Staat nur mit Menschen besetzen, die da Ahnung von haben. Also als Bildungsminister einen ausgebildeten Pädagogen fände ich super. Als Verteidigungsminister einen General fände ich hervorragend. Und ich sage, was den Bundeskanzler angeht, ich meine, wer ein paar Millionen bei BlackRock rauszieht und sich dann immer noch zur Mittelschicht zählt, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich hätte als Bundeskanzler gerne irgendeinen Chef aus einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, der tatsächlich die Verantwortung für Mitarbeiter trägt, der den Laden am Laufen halten muss und der die Probleme aus dem deutschen Mittelstand tatsächlich aus eigener Erfahrung kennt. Das wäre mal eine Idee. Ich hätte sofort 50 Namen im Kopf, die ich auf der Position sehen würde. Ich denke, dir geht es da ähnlich. Die Position mit Menschen zu besetzen, die da keine Ahnung von haben, ist in meinen Augen der erste Schritt in die falsche Richtung.
Ja, ich möchte Helmut Schmidt zitieren, weil der liegt mir an der Stelle sehr, sehr nah und sehr am Herzen. Es wäre wünschenswert, wenn Damen und Herren keine politische Karriere im Sinne dessen machen, wie sie gerade läuft. Es wäre wünschenswert, wenn die Damen und Herren einen Beruf erfolgreich ausgeübt haben und erlernt und auch dort einige Zeit tätig waren oder wären, um dann in der Folge auch dorthin zurückzukehren, wenn es mal ein politisches Ende ihrer Tätigkeit gibt. Und das ist etwas, das ich persönlich vermisse, weswegen ich aber auch gesagt habe, okay, ich kann nicht immer da sitzen und über die Politik schimpfen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, auch mich privat dort zu engagieren. Die Partei spielt keine Rolle. Wichtig ist nur das Engagement, weil ich glaube, dass genau dieser Kritikpunkt, den du zu Recht auch mit einführst, an der Stelle und aus meiner Sicht einfach wichtig ist, dann umzusetzen und nicht nur dazustehen und zu meckern, sondern auch mit anzupacken und in die Speichen zu greifen.
Richtig. Und was ich, und das ist eine Sache, die mir in Deutschland tierisch auf den Keks geht, Volker Pispers hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Der typische Deutsche geht jeden Tag die gleiche Runde spazieren, tritt jeden Tag in den gleichen Hundescheißhaufen und regt sich dann eine Runde darüber auf, dass seine Schuhe so stinken. Wenn man dem Deutschen jetzt den Vorschlag macht, auch einfach mal um den Scheißhaufen drumherum zu gehen, dann kommt, nee, bloß nichts ändern, könnte ja was besser werden. Und genau das ist der Punkt. Ich sehe da draußen Menschen, die nur meckern, die auch an ihrer Situation, jetzt nicht Gesamtsituation Deutschland, die aber in ihrer Situation, wo sie unzufrieden sind, was ändern könnten, es jedoch nicht schaffen, da auch mal was dran zu machen, weil dann eher Ausreden gesucht werden. Ich gehe davon aus, wenn wir nicht nur Menschen hätten, die Ausreden suchen, da gibt es leider sehr, sehr viele von, dann ständen wir anders da. Ich kann natürlich auf die Politik schimpfen. Ich halte von der Politik, die Herr Merz macht, überhaupt nichts. Wer mich kennt, weiß das. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich das regelmäßig in meinen Beiträgen anprangere und die auch nach Berlin schicke. Und ich damit erst aufhöre, wenn er nicht mehr Bundeskanzler ist oder ich mit einem Kaffee bei ihm sitze und er mir mal Rede und Antwort steht. Ich vermute, es wird Variante 1 eintreten. Es bringt mir allerdings auch nichts, wenn ich einfach nur den Kopf in den Sand stecke und sage, ab morgen, ich mache nichts mehr. Also ich werde auch morgen wieder motiviert aufstehen und versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten was zu bewegen.
Ein Satz, und du bist ja angefangen auch mit einem Satz aus deiner Arbeit im Bereich Coaching, beziehungsweise ja, Betreuung deiner Kunden, will ich es mal so nennen. Ein Satz, den ich entwickelt habe und den ich auch pflege und präge, wenn ich mit meinem Kundenstamm zusammenarbeite, ist: Wer das Le Leben durch eine Linse verfolgt, der verliert es meist aus dem Auge. Weil wir schauen immer sehr präzise hin. Wir sind zur Fußball-WM alle Trainer geworden. Wenn, ich sag mal, ja, die Größen der Kochsendungen unterwegs sind, wie zum Beispiel ein Herr Tim Melzer, dann sind wir auf einmal alle die der Cuisine sehr nahe gelegen und wissen doch, oh, wir haben bei der Sendung das gesehen und man könnte doch vielleicht den Estragon und so, und jeder hat eine Idee. Da sind wir sehr flott. Und da sind wir sehr schnell und dann sind wir aber auch sehr bestimmt dabei, dass man doch dieses oder jenes machen dürfte, könnte, sollte. Aber Fakt ist, und das ist an der Stelle, der Deutsche per se ist eigentlich beweglicher, als wir uns das vorstellen. Was ihm aber fehlt, aus meiner Sicht der Dinge, ist eine gescheite Orientierung. Wir haben so viele Impulse, was man darf, was man nicht darf. Wir haben so viele Mahn- und Warn- und Achtungsschilder vor unserem Gesicht, dass es wirklich problematisch ist. Was ist nun recht? Verwende ich die richtigen Pronomen? Benutze ich Cis-Mann, Cis-Frau, keine Ahnung, etwas, das mir fern liegt? Für mich ist das der Respekt deswegen nicht weg, aber ich finde es a befremdlich und orientiere mich da tatsächlich in die Richtung eines Peter Sloterdijk. Ich würde es nicht in der Formulierung so wählen wie er, halte es aber tatsächlich für eine Sache, die mehr behindert, als dass sie fördert. Und sehe einfach an der Stelle eben den Vorteil von Sprache, wie sie in Deutschland ist, nämlich sehr klar, sehr wahr und sehr ehrlich. Es ist nie respektlos und auch nie achtlos. Und wenn jemand den Wunsch hat, und das ist das Entscheidende, eine gewisse Ansprache zu wählen, weil er oder sie sich oder eben die Person sich nicht gesehen fühlt, dann bitte sag's mir doch einfach, können wir doch drauf eingehen. Wo ist das verdammte Problem? Lass uns miteinander reden. Aber bitte schick uns nicht in so einen Kreisel rein, wo wir schon gar nicht mehr wissen, wie wir miteinander reden sollen. Und wenn das schon eine Herausforderung ist, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie wir uns denn richtig anzusprechen haben, oder auch Vorschläge kommen mit Endkäuferinnen, dann habe ich Entwicklungsstörung und dann habe ich auch ein Problem, wo ich dann sage, wir reden gar nicht mehr über Lösungen, wir reden gerne über Probleme. Und wenn wir das mal bitte so langsam klarkriegen, dass wir das Problem benennen, ja, das ist wichtig, das ist richtig, sonst kann ich keine Lösung entwickeln. Aber bitte lass uns doch mal aufhören, über Dinge zu reden, die nicht wichtig sind, und über das zu reden, wo es brennt und wo es klemmt. Nämlich, wie können wir 698.000 Jobs, die gerade offen sind, besetzen bei über 3 Millionen Arbeitssuchenden? Das heißt, rein zahlentechnisch wird es gehen. Warum sind da noch nicht die Dinge so umgesetzt, dass wir zum Erfolg kommen? Weil auch das kostet 80 Milliarden dem deutschen Steuerzahler, nämlich das zu zahlen für die Leute, die die Arbeit nicht machen. Und die fehlenden Einnahmen an der Stelle, auf der Seite, die wir eben als sozialversicherungspflichtige Einnahmen auf der Habenseite haben könnten. Parallel dazu ist es einfach auch so, möchte ich an dieser Stelle auch Helmut Schmidt zitieren, der auf die Frage sagte zum Thema Fachkräfte: Dann soll die Wirtschaft sie gefälligst ausbilden. Punkt. Und das ist auch die Klarheit und Wahrheit, die es an der Stelle kostet. Ja.
Paar Inputs meinerseits. Einmal, was die Fachkräfte angeht. Liebe Babyboomer, ihr wisst, wie meine Meinung dazu ist. Und zwar haben die Babyboomer uns Jahrzehnte erklärt, du musst studieren, damit aus dir was wird. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Arbeitslose Akademiker und Babyboomer, die keine Handwerker mehr bekommen. Das mit dem Fachkräftemangel, davon bin ich überzeugt, der ist da, ja. Jedoch gibt es auch Unternehmen, die ihn so erfolgreich bekämpfen wollen wie ein Pyromane einen Waldbrand. Wir haben definitiv de facto nicht von der Hand zu weisen eine Altersdiskriminierung im Arbeitsmarkt.
Ja.
Alles ab mittlerweile Mitte 40 wird schwierig, sobald die 5 vorne steht, teilweise unmöglich, einen Job zu finden. Die Unternehmen suchen teilweise immer noch den 20-Jährigen mit 30 Jahren Berufserfahrung, der bitte für 3 € unter Mindestlohn die Stunde arbeiten kommt. Und das funktioniert nicht. Die Anforderungen gehen auseinander. Gen Z hat neue Anforderungen an den Arbeitsmarkt. Die sind nicht alle schlecht. Gen Z ist einfach auf dem Punkt, nicht mehr das zu akzeptieren, was jahrelang einfach akzeptiert wurde. Sie ist nicht das Problem, sie spricht es an. Wir haben einfach nur Vorstellungen, die zu weit auseinandergehen. Und da müsste mal wieder ein Nenner rein. Auf der anderen Seite, die Unternehmen, die ich sehe, die auch ältere Mitarbeiter einstellen, die auch Gen Z einstellen, die sich anpassen, in Anführungsstrichen, was diese Bedingungen angeht, die schaffen es, Mitarbeiter für sich zu begeistern. Das heißt, es geht. Es ist ja kein Luftschloss, was wir hier jetzt irgendwie zeichnen, ist ja nicht utopisch und realitätsfern. Es ist ja schon gelebter Alltag für manche Menschen.
Korrekt. Ja, aber wir dürfen vielleicht mal zwei Dinge, die wir klarkriegen sollten. Die Gen Z ist nicht so geworden, weil irgendjemand ins Lager ging und die Form der Gen Z rausholte und sagte, so, jetzt backen wir die nach dem Vorbild, sondern die hat man ja sozialisiert in dieser Struktur, die hat man eben erzogen in dieser Struktur und man hat die Menschwerdung bei denen, also die Sozialisierung insgesamt, auch als solches vorangetrieben. Und jetzt wundert man sich, dass die eine Stimme haben, die die Stimme aufbaut und die die Stimme vertreten. Wie kann es nur? Aber das ist ja gerade das, was eigentlich den Mehrwert gibt. Wir müssen auch an der Stelle aber auch fair sein und ehrlich sein. Wir haben vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren war der Obstkorb das berühmte Federvieh und Schwein, was wir. Die eierlegende Wollmilchsau, die wir immer voranbringen, wenn wir doch wieder kritisch sein wollen. Dann haben wir den Obstkorb gefeiert, dann haben wir 28 Tage Urlaub gefeiert. Jetzt sind wir bei 30 Tagen schon, also ein voller Arbeitsmonat, der produktiv beim Unternehmen weniger auf der Lohnkarte steht. Das ist viel. Das ist viel Geld. Die muss ja auch irgendwo erstmal herkommen, die Produktivzeit. Die kommt ja auch nicht aus dem Wald. So, das heißt also, dieses Geld, was dieser Mensch erarbeitet, muss ja da sein. Hierzu gibt es zum Beispiel ein cooles Gegenbeispiel, was bei meinem Ex-Arbeitgeber, wo ich von 2019 bis 20 war und wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, aber aus privaten Gründen, weil meine Scheidung dort auf Hochtouren lief, nicht bleiben konnte. Der hat ein ganz, ganz tolles Projekt gehabt. Der hat gesagt, wir arbeiten mit einem Versicherer zusammen. Und ihr kriegt ein sogenanntes Lebensarbeitszeitkonto. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr einen Teil eurer Überstunden abbummelt und der andere Teil kommt auf dieses Konto. So wurde dann praktisch die geleistete Arbeit in einen Geldwert-Zeitwert überführt. Und so konntest du, wenn du genug Überstunden geleistet hast, 4, 5, 6, 7 Jahre bei voller Bezahlung eher nach Hause gehen, wenn du es richtig angefangen hast. Das ist etwas zum Beispiel, das finde ich gut, weil ich würde mich freuen, wenn mehr Unternehmer und Unternehmerinnen dem folgen und dann dementsprechend auch solche Anreize geben, wo Arbeitnehmende auch sich anders gesehen und wertgeschätzt fühlen und wo mit ihrer Lebenszeit achtsam umgegangen wird, weil wir bei uns im Unternehmen sprechen nur noch über diese eine Zeitform, nämlich Lebenszeit. Wir verbringen sie bewusst. 8 Stunden im Regelfall am Tag bei den Arbeitgebenden. Das ist auch schwerst in Ordnung. Das ist der Deal. Jeder hat einen Vertrag und jeder hat gesagt, das ist okay für mich. Natürlich mit Teilzeit und diesen ganzen anderen Modellierungen, die es umzugibt. Aber am Ende vom Tag haben zwei Parteien, nämlich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, gesagt, ja, ich will den Vertrag so, wie wir ihn ausgearbeitet haben und beide setzen etwas ein. Nämlich entweder das Material oder die Lebenskraft, beziehungsweise auch die Lebenszeit, um den Auftrag dann auszuführen und auszufüllen. So, und wir dürfen an dieser Stelle aus meiner Sicht der Dinge diese Klarheit mal wieder mit Leben füllen und nicht immer nur auf der einen Seite die Forderungen stellen und auf Utopias Schultern stellen und sagen, jetzt müsst ihr aber und ich brauche bitte auch am WC die goldenen Wasserhähne, sondern ich sag mal bitte, ein Stück weit mehr aufeinander zugehen wäre wünschenswert. Und vielleicht, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, wenn wir anfangen würden, zusammen nach Lösungen zu suchen und zusammen Antworten zu formulieren, glaube ich auch, dass wir stärkere Antworten in der gesamtdeutschen Wirtschaft hervorbringen könnten, wenn alle an einem Strang ziehen.
Das ist definitiv der richtige Punkt. Sprechende Menschen kann geholfen werden. Und wer wirklich mal sagt, was einem nicht gefällt, da kann man dran arbeiten. Und der nächste Punkt ist, ich habe über 10.000 Bewerbergespräche geführt. Und der Punkt, der mir am meisten genannt wird, warum Menschen einen neuen Job suchen, ist tatsächlich nicht das Geld oder irgendwelche Benefits, sondern die Führung. 8 von 10 Menschen, die einen neuen Job suchen, gehen aufgrund der Führung. Das heißt, das wäre der Punkt, wo ich am größten Impact erzeugen kann, wenn ich als Arbeitgeber da dran gehe. Also ich sage, ich gehe an meine Führung, ich bilde meine Führungskräfte vernünftig aus, um dadurch meine Mitarbeiter zum Bleiben zu bewegen.
Ja, aber ich will auch da einer Ehrlichkeit die Schuld erweisen, die ich bringen muss und auch will. Als ich das Projekt für ich habe ein Projekt für ein Sicherheitsunternehmen gemacht, muss ich so formulieren, weil ich sprach gerade an anderer Stelle in einem vorigen Gespräch mit jemand darüber. Deswegen muss ich mich so ein bisschen einfangen. Also ich habe ein Projekt für ein Unternehmen gemacht, der hatte über 100 Mitarbeitende in dieser einen Niederlassung. Dort gab es, ich sag mal, einige Fälle, die nicht gut gelaufen sind. Ich wurde dazugeholt, wurde in den Auftrag eingebunden. Und ich hatte ganz, ganz tolle, und das meine ich auch genauso damals, das Projekt ist von 2019, ich bitte da um Verzeihung, aber ich hatte ganz tolle Mitarbeiterinnen im Arbeitsamt in Bremen, die Feuer und Flamme waren, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt sofort 15 Leute einstellen, die brauche ich, komme, was da wolle. Wir haben ein Konzept vorgelegt mit den Ausbildungssituationen, mit den Stationen, bis wo wir sie hin professionalisieren können. Bis wohin wir was machen können, was möglich ist. Wir haben also sozusagen einen bunten Blumenstrauß angeboten von einer 40-Stunden-Kraft bis hin zur Weiterentwicklung, bis hin zur Weiterentwicklung, bis hin zur Weiterentwicklung, bis hin zu dem Bereich, dass man im Sicherheitsgewerbe in die Führungsrollen einsteigt, führungstechnisch ausgebildet werden würde und auch im Nachgang praktisch erfolgreich nach vorne schauen kann. Wir haben uns vorgestellt, es waren über 100 Menschen an diesem Tag da und mit uns im Dialog. Und wir haben genau null Bewerbungen erhalten. Null. Und das war etwas, das hat mich dann doch schon verstört, weil wir haben extra den Fokus auf Langzeitarbeitslose gerichtet und du hattest ja von Altersdiskriminierung gesprochen und wir haben auch ganz klar gesagt, uns ist egal, wie alt sie sind. Sie müssen da nicht in dem Boxring bestehen, sondern es war ein Empfangsdienst für ein nicht näher benanntes Unternehmen an verschiedenen Standorten für dieses Unternehmen mit eben halt auch teilweise repräsentativer Aufgabe. Also auch war der Kleidungsstil dementsprechend gehoben und auch, ja, Oma würde sagen, adrett. Und insofern auch passend. Also auch nicht, dass man sagt, man steht da irgendwo in einem Öllager, in dem Hafen, in der Dunkelheit. Sondern auch so, dass man sagt, das waren saubere Arbeiten, das waren gute Arbeitsplätze mit einem guten Stundenlohn und wir haben keinen bekommen. Und das ist ja eine Sache, wir können ja nicht so tun, als wenn das nicht auch ein Teil der Wahrheit ist.
Das ist definitiv die Wahl. Das ist momentan einfach so, wenn wir über einen Fachkräftemangel sprechen, sprechen wir darüber, dass die Fachkräfte aktuell woanders arbeiten. Die wirklich Guten, die arbeiten wollen, haben aktuell einen Job, ohne jetzt despektierlich zu werden, denen gegenüber, die gerade ihre Jobs verlieren, weil Automobilindustrie, Insolvenzwelle und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Jedoch habe ich von den Bewerbern, mit denen ich telefoniere, sind die wenigsten, die arbeitslos sind. Da ist Ja, es kommt mal, was man aktuell hat. Dann hat man jemanden am Telefon auf die Frage, warum suchen Sie einen neuen Arbeitgeber? Ja, mein Arbeitgeber ist insolvent, ich bin entlassen worden, ich brauche was Neues. Ich bin aktuell noch in Beschäftigung, endet jetzt aber. Nur jemanden, also Bewerber, die mir wirklich sagen, ich bin seit 3, 4, 5 Jahren arbeitssuchend, da brauche ich nicht mal eine Hand, um die abzuzählen, die ich hatte. Und das wirft die Frage auf, auch wenn ich mich damit jetzt unbeliebt mache, ist es in diesem Land für manche Leute bequem genug, arbeitssuchend zu sein? Kann man vom Arbeitslosengeld so gut leben, dass man sagt, Arbeit lohnt sich nicht mehr?
Ich glaube, pauschal die Frage aufzuwerfen, ist insofern legitim. Ich glaube aber auch, dass ab einem gewissen Zeitpunkt X eine gewisse Ratlosigkeit einsetzt. Wenn man sich jetzt hundertfach bewirbt, und auch diese Fälle haben wir, ich glaube, dann ist man irgendwann mutlos und kraftlos und sagt, mich will ja eh keiner. Und ich glaube, dass auch vielen Menschen, die da draußen sind, die in dieser Verwaltungsebene stecken, auch mittlerweile die Kraft fehlt, sich da rauszuholen. Und sie haben sich vielleicht auch ein Stück weit diesem Schicksal ergeben.
Und was da definitiv mit reinspielt, wir haben Unternehmen am Markt, die Fake-Stellenausschreibungen online haben, die einfach nur Bewerbungen sammeln wollen, um ihren Bewerberpool aufzufüllen. Wir sind so weit bei größeren Unternehmen, dass eine KI die eingehende Bewerbung nach Keywords, nach Alter etc. scannt und wenn da irgendwas nicht passt, wird die Bewerbung aussortiert, ohne dass da überhaupt noch ein Mensch drüber schaut. Story dazu, perfekte Bewerbung. Ich bin auf einer HR-Messe gewesen Anfang des Jahres für einen Vortrag, komme mit einem Personaler ins Gespräch, der mir sagt, wir finden keine Mitarbeiter mehr. Und da kommen dann noch Bewerbungen rein. Ja, Bewerbungen kommen noch rein, aber da ist nichts Passendes bei. Ich sage, okay, jetzt einfach mal, da kommt eine Bewerbung, da ist der Lebenslauf nicht perfekt, da ist eine Lücke drin, da fehlt irgendwas an Qualifikation, wie auch immer. Was macht ihr? Da ist eine Absage. Ich sage, wie wäre es denn, wenn man diesen Menschen, hinter jeder Bewerbung steckt ein Mensch, einfach mal anruft und ihm die Chance gibt, sich zu erklären? Ne, da hätte er keine Zeit für. Ich sage also meine Meinung, ein HRler, der keine Zeit hat, mit Bewerbern zu telefonieren, der gehört bitte entlassen und für das Geld jemand eingestellt, der tatsächlich arbeiten möchte.
Ich möchte da mal ganz klar sagen, es ist auch so ein gepeitschtes Wort mittlerweile. Also es gibt so ein paar Worte, die ich als solches bezeichne, weil auch sie werden wie die Sau durchs Dorf getrieben. Aber dieses legendäre Mindset. Wenn ich doch die Bezeichnung HR, Human Resource, habe, also menschliche Ressource, dann kann ich nicht erwarten, dass ich noch einen Personaler habe, der sich mit den Mitarbeitern, also dem Personal des Unternehmens beschäftigt. Das ist eine Gedankenfrage, die ich stellen muss. Und wenn ich verwalte, weil wir haben nämlich Wirtschaftsverwalter mittlerweile, und wir haben auch ganz tolle, die in der Human Resource Gas geben und die mögen mich auch gerne alle danach beschimpfen und beleidigen. Die E-Mails empfange ich mit Freude, das ist kein Problem. Aber wer eben menschliche Ressourcen verwaltet und genau danach nur schaut und keinen Puffer, ich sag mal, von 1% einbaut und sagt, okay, hat er vielleicht den Zettel nur vergessen mitzuschicken? Ist der da? Steht der woanders eigentlich mit drinne und das Dokument fehlt nur, weil er aus Versehen das vielleicht draufgeklickt hat und das ist über die Maske nicht mitgezogen worden? Was weiß ich, es gibt hunderte solcher Gründe. Und wir fragen nicht mehr nach, dann haben wir genau das Problem. Und wenn wir aber sagen, wie du es auch schon eingangs sagtest, naja, wir wollen 20-Jährige mit 30 Jahren Berufserfahrung, ja, wenn ich danach suche, dann wird es ein gewaltig eng. Und ich bin nun auch so langsam auf dem Weg, ich sag mal, in Richtung 50, also 45 habe ich jetzt auf dem Zettel. Die kann ich auch nicht wegdichten und wegtun. Die sind ja da. Und faktisch ist es einfach so, dass aber auch die Erfahrung, die dahinter steht, nicht wegzudichten ist. Und ich glaube einfach, nicht nur glaube ich, sondern wir brauchen auch wieder den Mut, kein Human Resource Mitarbeiter zu sein, sondern wieder Personalverantwortliche sein. Und das heißt auch, wir übernehmen wieder Verantwortung für die Unternehmen aus unserer jeweiligen Rolle heraus, weil das ist etwas, das wir auch gerne wieder tun dürfen.
Grundsätzlich erstmal, ich denke, wir sind uns einig, wir denken nicht in Schubladen. Denn
Nein.
Schubladendenken ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Klar kann ich jetzt sagen, alle, die im HR-Bereich arbeiten, sind schlecht. Das ist definitiv verkehrt.
Absolut nicht. Nein, nein.
Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen nach einem Auftritt, dass ich ja nur mit Führungskräften abrechnen wollte und herablassend wäre. Das ist nicht der Fall. Der Punkt ist nur der. Klar kann ich hervorheben, was gut läuft, was ich in meinen Vorträgen auch tue. Die Führungskräfte, die ich im Ideal beschreibe, die sind für mich Realität. Die habe ich, sobald ich morgen früh wieder an meinem Arbeitsplatz stehe. Nur Probleme werden nicht verschwinden, wenn ich sie nicht anspreche.
Korrekt.
Und in meinen Augen ist das so, dass die, die die Probleme verstanden haben, und da zähle ich uns jetzt einfach zu, wir sie als erstes mal ansprechen und bekannt machen müssen. Deshalb nehmen wir unter anderem diesen Podcast auf. Und klar kann ich sagen, ich hebe nur das Positive hervor. Klar kann ich mich darauf stürzen, dass sich negative Nachrichten besser verkaufen als positive. Nur das Problem wird sich nicht lösen, wenn wir es ignorieren. Wenn wir einen auf Vogelstrauß-Prinzip machen, dann haben wir in 10 Jahren die gleichen Probleme.
Ich sag mal, es gibt schon unter den alten Indianern den weltberühmten Satz: Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Es ist immer so, dass sich der Erste oder die Erste, die sich auf diesen Pilgerpfad macht und sich bewegt, nicht den Weg kennt und sich eine blutige Nase holt. Weil viele mögen das. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, wieso, die Zahlen sind doch gut, es gibt ja keinen Grund, was zu verändern, sie sind schwarz, alles ist fein, mehr will ich ja gar nicht. Auch solche Damen und Herren habe ich kennengelernt. Ich habe aber auch ganz andere neugierige Menschen kennengelernt. Und ich glaube, nichts ist individueller als Unternehmer in Deutschland. Wir sind zwar immer gerne mit der groben Kelle unterwegs und sagen die Deutschen per se. Der deutsche Unternehmer steht aber an einer riesengroßen Herausforderung. Und ich finde auch, dass die viel zu wenig benannt wird. Er ist so stark, dass er der stärkste Motor Europas ist. Weil Europa ohne die deutsche Wirtschaft, na, das wird schon mal spannend. Er ist so stark, dass er das drittgrößte BIP, also Bruttoinlandsprodukt der Welt erwirtschaftet bei einer so kleinen Fläche. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Die sind ja hier nicht alle, Entschuldigung, dass ich so klar formuliere, die sind ja hier nicht alle doof. So, und ich sag mal, wenn wir aber solche neuen Wege beschreiten und sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Dialog, wir brauchen auch wieder mehr Führung und Vertrauen in die Führung, weil viele Führungskräfte erleben den Rückhalt nicht. Sie stecken oftmals zwischen Hammer und Armbrust. So, und dann weiß man nicht, was man nun richtig tut und was nicht. Wenn wir aber das hinkriegen, dass Mitarbeitende sich auch, ich sag mal, ein Stück weit, wenn ich so formulieren darf, als Unternehmer und Unternehmerin begreifen, weil ihr Teil zum Gelingen des jeweiligen Unternehmens wichtig ist, dass das passiert. Weil was würde passieren, wenn keiner hingeht? Ja, es läuft nichts. Also ist ja jedes Zahnrad im Getriebe wichtig, egal wie groß, egal wie klein. Und das Entscheidende ist, wenn Sie also auch verstehen, dass Sie fürs Gelingen ein Stück weit ihre Verantwortung mit reinbringen müssen und sie mittragen müssen und dass sie dann dort aktiv mit reingehen müssen, dann funktioniert das. Wir können ja nicht immer nur sagen, und es gibt ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben das nämlich gar nicht. Die fahren nicht den dritten Porsche Cayenne oder irgendein anderes Produkt. Also ich will da jetzt die Porsche in Mitleidenschaft ziehen oder irgendein anderes schickes Fahrzeug und nutzen auch nur das System. Sondern es gibt ganz viele Unternehmer, die geben Vollgas ohne Ende, die arbeiten ohne Ende, die machen das Doppelte an Stunden. Natürlich kann man dann gleich sagen, ja, wieso, die verdienen ja auch mehr Geld. Das ist ein Irrtum. Sie tragen auch das weitaus größere Risiko. Und dass das ganz viele Menschen in diesem Land schultern, das vergessen wir sehr schnell und sehr freundlich.
Die Diskussion habe ich tatsächlich mal live mitbekommen zwischen einem Unternehmer und Nichtunternehmer, wo es genau darum ging, diese
Hm.
Verantwortung, die von vielen Angestellten nicht gesehen wird, teilweise nicht gesehen werden will und auch nicht verstanden werden will oder kann. Und das nächste ist, ein Angestelltenverhältnis ist nichts anderes wie eine Beziehung. Es ist eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Beide müssen in diese Beziehung einzahlen, beide müssen sich einbringen, ansonsten wird das Ganze über kurz oder lang scheitern.
Korrekt.
Ich muss das gleiche Ziel haben wie mein Chef. Das ist letzten Endes, unsere Kunden zufriedenzustellen, denn die sind die, die unsere Gehälter bezahlen. Das ist schlicht und ergreifend der Punkt. Natürlich kann ich mit meinem Chef darüber sprechen, was ich mir vorstelle. Ich muss meinem Chef dann allerdings auch einen Anreiz bieten, dass er mir das geben möchte. Und wenn ich nur nehme, aber nichts geben möchte, wird das Ganze nicht funktionieren.
Ich sag mal, Dienst nach Vorschrift kannst du ja immer machen. Und ich will jetzt hier nicht, wie unser Kanzler sagen, ihr müsst jetzt eine Stunde mehr arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Aber ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ey, ich muss jetzt mal nach Hause, weil ich sag mal, Schwiegermutter hat einen runden Geburtstag. Oder man hat selber Hochzeitstag. Oder. Und ich mache das mal, und wenn aber dann Arbeit ist und da ist eine Leistungsspitze und man braucht vielleicht für eine halbe Stunde, Stunde nochmal eben eine helfende Hand, dass ich dann sage, nee, also um Punkt 17 Uhr fällt mir der Stift aus der Hand und ich gehe jetzt aus dem Gebäude. Nach dem Motto, Elvis has left the building. Das funktioniert dann nicht. Und es hat ja jeder Verständnis. Aber uns scheint irgendwie wichtiger zu sein, dass wir eine Position besetzen und dann im Narrativ der jeweiligen Position in die Kommunikation gehen und dann erwarten wir voneinander, dass doch bitte unser Gegenüber immer die andere Position versteht und er muss doch sehen das und oder sie muss doch sehen das und wir hüpfen nicht drüber. Darum bauen wir zum Beispiel mit unserem Unternehmen, also das mir gehört, ich bezeichne mich ganz klar als Brückenbauer. Immer zwischen den Positionen, zwischen den Menschen, weil einfach tatsächlich wir genau das sind. Wir sind Brückenbauer und genau das ist nämlich der Punkt, genauso wie ich auch versuche, hier die Brücke zu benennen und zu sagen, okay, klar können wir die eine Seite sehen und klar können wir auch die andere Seite sehen, aber wir brauchen einfach mehr Brücken. Wir haben viel zu wenige und wir sind viel zu schnell und viel zu flott da dran, mit entweder Hammer und Spitzhacke die einen Brücken abzureißen oder sie direkt wegzusprengen, anstatt neue zu bauen, über die wir gehen können. Mittlerweile bauen wir sogar Gräben und brüllen uns aus ihnen gegenseitig an und wir werden immer lauter, weil wir uns immer tiefer einbuddeln. Und deswegen müssen wir immer lauter brüllen und können überhaupt nicht mehr hören, was unser Gegenüber sagt. Oftmals. Wir haben aber auch Unternehmen, und das darf man auch nicht vergessen, und das hattest du ja auch gerade angedeutet, die mit der Gen Z sehr kooperativ sind oder auch mit Babyboomern und anderen, die auch alle neugierig sind, die auch alle noch machen und alle wollen und Feuer im Getriebe haben und sich bewegen, die enorm erfolgreich sind über die Generationen hinweg. Weil auch da gehört es ja zu, und das ist auch eben eine Form der Brücke, die wir bauen, die Generation Z kann von den Babyboomern sehr wohl was lernen und umgekehrt auch. Weil nämlich das Thema Kommunikation mit visuellen Medien, oder wie hat man eigentlich was in alten Zeiten gelöst, was dann nicht auf YouTube in einem Erklärbär-Video ist, sondern wo man vielleicht mal, ich sag mal kindlich, MacGyver aus meiner Jugend gucken musste, wie man aus einer Büroklammer ein bisschen Stagnolpapier eine goldene Brücke gebaut hat und wie man das dann hingekriegt hat, dass es doch läuft, obwohl das nirgendwo stand, weil es die Erfahrungswerte sind, die vielleicht im Regelfall ein Altmeister oder eine andere Person dann doch wohl hat. So, und das ist etwas, wo ich glaube, da dürfen die Generationen voneinander auch mehr Vertrauen haben und mehr voneinander und miteinander lernen und erleben wollen.
Definitiv. Erfahrung ist eine Sache, die wächst nicht auf Bäumen. Die muss ich selber
Korrekt.
machen. Und jemand, der einen Beruf Jahre und Jahrzehnte ausübt, der wird wissen, wie es funktioniert. Das mit dem Lernen ist eine interessante Sache. Wir kennen dieses Prinzip, dass die Jungen von den Alten lernen. Und du hast gerade eine sehr interessante Sache angesprochen, das mit den visuellen Medien, das mit den neuen Technologien, die da sind. Der heute 20-Jährige ist da quasi mit aufgewachsen.
Korrekt.
Warum soll der 50-Jährige nicht dann mal vom 20-Jährigen lernen? Das funktioniert genauso unter der Voraussetzung, da kommt gleich noch eine Erweiterung zu, der 50-Jährige muss natürlich die Bereitschaft haben, das Ganze erlernen zu wollen. Die Erfahrung, die ich ganz häufig gemacht habe, ist, die 50- und auch die 60-Jährigen wollen das lernen, die wollen mit diesen Technologien arbeiten, die sagen allerdings von vornherein, ich brauche jemanden, der mir das beibringt. Wenn ich dem 60-jährigen Heizungsbauer, der da noch nie was mit zu tun hatte, ein iPad in der Hand drücke und sage, ab sofort machst du alles digital, das ist zum Scheitern verurteilt, das kann nicht funktionieren. Drücke
Absolut.
ich dem 60-Jährigen das iPad in die Hand und sage, pass auf, der 18-jährige Auszubildende, der nimmt sich jetzt jeden Tag mit dir eine Stunde Zeit und ihr geht das durch, bis das funktioniert, dann wird das funktionieren.
Korrekt. Zu 100% ja. Und genau das ist es ja. Und wir haben ja nicht nur die Leute, ich meine, die gibt es im Einzelfall auch. Lass mal, das brauchen wir nicht, haben
Ja.
wir früher. Natürlich sind die da. Die können wir ja nicht wegdiskutieren. Aber es ist doch Fakt, dass wir von und miteinander lernen müssen. Und wir haben doch nun mal diese Generationenunterschiede. Und erinnern wir uns, meine Jugend, und ich denke, so weit liegen wir nicht auseinander. Da ist es so, wir sind noch mit einem 56K-Modem groß geworden. Die erste große Schlacht im PC-Wesen hieß Commodore C64 gegen den Amiga 500. Von dem Atari mit dem ersten Schiebregler wollen wir nicht sprechen. Und heute werden ganz andere Möglichkeiten und Optionen bekannt. Aber das Entscheidende ist doch, selbst wir, die wir die Pioniere dieser Zeit sind, die noch mit dem 56K-Modem rummodelliert haben, wo der Aufbau einen ganzen Tag gedauert hat von einer Seite, und heute hopsen wir innerhalb von einem Swipe durch ganze Lebensläufe. Das sind natürlich auch Geschwindigkeiten, die sind rasend hoch, und Schlagzahlen, die haben wir dann auch nicht mitgemacht. Und ich sag mal, wenn dann früher einer gesagt hat, oh hoppala, ich habe das Internet gelöscht, vielleicht wäre es früher noch gegangen, heute definitiv nicht mehr. Aber der entscheidende Faktor ist, da muss man sich gegenseitig ranführen. Und genauso ist es nämlich das Ranführen, dass der Alte sagt, wieso, da musst du doch nur den und den Handgriff machen. Und schon läuft die Maschine, weil. Und dann zeigt er dem das, wie es da aussieht. Und das ist doch nichts anderes. Das eine findet nur eben halt auf dem Bildschirm statt und das andere visuell am Gerät.
Und wenn ich auf der Basis bin, funktioniert das Zusammenspiel der Generationen.
Ja, vor
Das
allen Dingen habe ich
ist
dann auch wieder Lust aufeinander.
eben natürlich, weil
So,
beide Seiten voneinander profitieren.
und dann heißt es auch nicht, oh, die Jungen wieder immer mit ihrem, sondern heißt es, du Mensch, der Frank, der Olaf, der jemals, der jederem, you name it, such dir einen Namen aus. Die Friederike, der Günther, mach ein Potpourri an Namen und wähl dir deren persönlichen für den Gedanken aus. Mensch, der ist ein feiner Kerl, der haut richtig rein. Und dem konnten wir auch noch ein paar Kniffe für alte Technik beibringen, weil auch das ist etwas, manche Technik überlebt den Techniker, weil sie einfach so lange gebraucht wird. Und manche Technik eben halt nicht. Und wir haben eben halt auch Technik, die zum Beispiel ein Upgrade erfährt, wo man mit alter Technik und neuen Medien sich das Ganze verknüpft und sagt, naja, die Maschine ist toll, die ist robust, die will ich behalten. Und trotzdem baue ich eine IT-Technik darauf. Und ich brauche dann also beide Fähigkeiten, beide Möglichkeiten und beide Wege. Also muss ich auch einen Weg finden, um dieses Wissen zu erhalten, zu schützen, weil irgendwann sind auch die alten Kolleginnen und Kollegen nicht mehr da.
Richtig.
Na? Und das ist eine Sache, da ist es doch besser, als wenn ich sage, oh, die Jungen, die können alle nichts. Wenn ich überlege, was man noch über uns geschimpft hat, ich bin nun Baujahr 1981, wir waren alle lichtscheues, faules Gesindel, um Gottes Willen. Was hat man in der Ausbildung früher für Sätze gehört? Dann habe ich mir nur gedacht, naja, irgendwie was Ähnliches wird man über euch aber auch gesagt haben, weil die Generation zuvor immer gesagt hat, also wir waren so nicht. Und ich habe mich dann auch schon tatsächlich mal ertappt, als ich das selber bald sagen wollte. Und ich sage, naja, toll, jetzt wirst du A, alt und B, ist es unangebracht an dieser Stelle. Und der entscheidende Faktor ist doch, wenn wir es doch hinkriegen, dass wir voneinander lernen, und wenn der 60-Jährige einfach eine halbe Stunde länger braucht, um zu verstehen, wie das überhaupt geht und welche Knopffolge er benutzen muss. Die gleiche Knopffolge hast du auch an der Maschine und musst die von ihm lernen, wo er steht, und einen Kopf schütteln und sagen, oh. Das war ganz einfach jung. Und der oder diejenige hat das an einem Tablet oder einem Laptop oder you name it und hat da auch diese gleiche Reihenfolge, dann seid ihr euch doch ebenbürtig. Ihr seid nicht unterschiedlich. Ihr habt nicht unterschiedlich mehr Fähigkeiten. Ihr habt unterschiedliche Schwerpunkte an Fähigkeiten. Das ist richtig. Aber da müssen wir wieder die Brücke, die ich forciere, bauen.
Richtig.
Na? Und dann kriegen wir es auch hin, dass uns keiner erschießt, während wir führen.
Das war ein schöner Abschluss. Hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
Ja, gebt nicht auf.
Hm?
Erstens, die politischen Wechsel kommen und gehen. Und haltet an euren Träumen fest. Weil wenn ihr eine Firma gerade aufbaut in Deutschland, das ist ein hartes Brot. Plant Zeit ein. Also mindestens 3 Jahre Luft braucht ihr, wenn nicht sogar mehr mittlerweile, bis ihr euch durchsetzt am Markt, weil ihr werdet viele erleben, die euch begleiten, wenn ihr anfangt. Mit Pauken und Trompeten und Fanfaren werden sie neben euch gehen und stehen und auf Social Media Kampagnen lostreten und ihr werdet euch wundern. Und kurze Zeit später sind diese Menschen dann wieder verschwunden. Also auch diesen Markt muss man erstmal durchschreiten. Uns ging es da genauso. Uns geht es heute noch genauso. Auch wir sind in dieser Bringschuld, obwohl wir nicht jung sind vom menschlichen Alter her, aber jung als Unternehmen. Und vor allen Dingen glaubt an euch. Egal, was andere sagen, sucht euch Menschen, die Ähnliches tun wie ihr. Und euch dann dementsprechend unterstützen auf eurem Weg in die Selbstständigkeit. Und wenn ihr schon selbstständig seid, gebt nicht auf. Es gibt irgendwo die passende Hilfe für euch. Das muss gar nicht ich sein. Das kann ein Gespräch sein, vielleicht mit einem alten Kollegen, einer alten Kollegin. Das kann auch einfach mal die Tasse Kaffee in der Unternehmensküche sein. Aber seid euch nicht zu schade, eine helfende Hand zu holen. Wenn ihr mich holt, freue ich mich natürlich doppelt. Aber an dieser Stelle gebt nicht auf. Das ist das, was ich definitiv sagen möchte.
Sehr schöner Abschluss. Wer mehr über Michael wissen möchte, die Kontaktdaten landen selbstverständlich in den Shownotes.
Danke.
Er freut sich über jede Anfrage. Und ja, ich bedanke mich, dass du da warst. War ein sehr interessantes Gespräch.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit einer weiteren Folge Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Wünsche eine erfolgreiche neue Woche. Bis dahin, euer Christian Milerski. Michael, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, gerne wieder. Ciao, ciao.